herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit nach Frankfurt am Main. Es gibt Berufe, die es gar nicht gibt. Der Fußballapotheker ist so ein Beruf. Georg Magirius hat ihn entdeckt oder erfunden. Der Theologe und Journalist träumt von einer Fußballapotheke. In seinem Buch Die Fußballapotheke, fromme Pillen für Fans, beschreibt er 25 Heilungserfolge erreicht, allein durch den Besuch im Stadion. Das hilft bei Überlastung, genauso wie bei Kopfweh oder niedrigem Blutdruck. Nur in Einzelfällen seien Wirkungen wie Kopfschütteln und Magendrücken zu beobachten. Über ein ganz wundervolles Buch und einen vielleicht besonderen Blick auf das Miteinander sprechen wir in der heutigen Podcast-Episode mit Georg Magirius. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sind Sie Fußballfan?
Ja, ich bin Fußballfan. Das ging kurz nach der Weltmeisterschaft 74 los. Also bei der Weltmeisterschaft 74 bin ich noch beim Fußballfinale Endspiel nach 5 Minuten rausgegangen, weil ich habe ältere Brüder und mein Vater guckte. Und dann gab es Elfmeter für Holland. Und dann habe ich gesagt, das war wohl jetzt nicht so gut, weil alle völlig konsterniert in den Polstern saßen. Dann bin ich in den nahen Wald gegangen. Aber danach ging es schon los. War ich begeistert und habe dann auch mein erstes größeres Fußballspiel gesehen. Das war, glaube ich, 77, Darmstadt 98 gegen den ersten FC Nürnberg. Und da ging es um den Aufstieg in die Bundesliga. Und das war für mich ein ganz umwerfendes Erlebnis. Also da mit 25.000 Zuschauern da zu sein. Und das war völlig anders als am Fernseher. Also das ist dann so geblieben schon, die Begeisterung. Wobei ich eigentlich auch immer gerne auf Dorfsportplätze gegangen bin. Also ich sehr gerne niedrigklassige Spiele gesehen habe. Und auch noch sehe.
Wenn Sie sagen, Sie, eins der Spiele, was Sie im Stadion gesehen haben, eins der ersten war Darmstadt gegen Nürnberg. Wie ist das aktuell? Ist da eine Liebe zu einem Verein entstanden oder eine Bindung? Oder eher, dass Sie sagen, ich gucke mir alles mal so an?
Das Interessante ist eigentlich, dass ich verschiedene Verbindungen habe. Und es ist auch etwas biografisch bedingt. So habe ich mir das zusammengereimt. Ein großes Thema bei mir ist halt die Suche nach Verwurzelung, nach Heimat, kann man sagen. Und also die Verbindung zu Darmstadt 98 ist immer geblieben. Und da war ich auch noch später, also aktuell gehe ich nicht mehr so gerne ins Stadion oder komme ich nicht so gut dazu. Was auch damit zu tun hat, dass mein Sohn kein Fußballfan ist, der ist jetzt 10 Jahre. Der will zwar immer, dass man mit ihm was macht, aber ist nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe alles probiert. Aber also er hat jetzt auch schon mal geschossen auf der Wiese. Aber selbst das hat er nicht lange durchgehalten. Aber das Interessante war schon, dass mein Vater war auch mit bei dem Spiel, bei diesem Darmstadt 98 gegen 1. FC Nürnberg. Und er ist großer Nürnberg-Fan. Und das hat er wiederum mir mitgegeben. Und so war ich dann zwischenzeitlich auch für Nürnberg. Dann wieder bin ich ja hier Frankfurt, sind wir in der Nähe aufgewachsen. Irgendwann mal bin ich zur Eintracht gekommen. Aber dann war zum Beispiel mal Darmstadt, als die überraschend wieder in die erste Liga vor ein paar Jahren aufgestiegen sind, im Frankfurter Waldstadion. Und da habe ich gemerkt, dass ich plötzlich für Darmstadt gehalten habe. Also um es jetzt mal konstruktiv auszudrücken, ist es doch auch schön, dass man nicht zu fanatisch einem Verein anhängt. Aber ich habe verschiedene Verbindungen und weil ich auch studiert habe in verschiedenen Städten, da bin ich immer zum Sportplatz gegangen, Marburg, Münster. In Heidelberg ging nicht so gut wegen Heidelberg. Da war ich in Sandhausen. Die waren damals Regionalliga, Oberliga, sind da so gewechselt. Da wusste man noch gar nicht, dass die mit einem ganz kleinen Stadion überhaupt bis in die zweite Liga kommen können.
Wenn Sie sagen, Sie gehen auch gern auf die Dorfsportplätze, was fasziniert Sie da?
Also ich glaube, das ist diese Mischung aus Ruhe und Begeisterung. Also das hat so eine ganz tiefe, beruhigende Wirkung auf mich. Und auch die Freiheit, die man im Stadion, in den größeren Stadien heute nicht mehr so hat. Also durch diese ganze Kesselwirkung, es ist ja unglaublich laut und auch teilweise sehr vorgegeben, muss man auch sagen. Also finde ich, wenn ich zur Eintracht gehe und dann schreit einer, was alle schreien müssen. Also das hat, die haben ja auch ihre Codes und Regeln und man soll kein Smartphone benutzen und so, solche Selbsterklärungen, das finde ich ja auch schon wieder gut. Aber dass einer ruft, ja, und alle müssen mitrufen, das gefällt mir schon mal gar nicht, wenn man alles mitmachen soll. Und das ist so toll auch bei Spielen, auch ich glaube jetzt auch bei Europameisterschaft zum Beispiel oder bei größeren Spielen, aber eben auch auf dem Dorfsportplatz, da ruft jemand was rein. Es entsteht was aus dem Spiel heraus und nicht, das ist ja fast parallel, wenn so eine Fangruppe mit Lautsprecher sagt, so, wir machen jetzt hier den Support und das Spiel läuft aber möglicherweise anders, ja, und oder so eine spontane Reaktion entsteht halt im Publikum wie so ein Echo aufs Spiel und umgekehrt, denke ich, dass die Spieler auch reagieren aufs Publikum. Und wenn das nicht vorgegeben ist, wie auf dem Dorfsportplatz, dann ist das also ganz wunderbar. Da ruft gleich jemand rein und dann reagiert manchmal noch der Spieler und winkt ab. Also sowas finde ich herrlich. Und das nimmt einen völlig heraus. Und auch, man muss sagen, das Tempo ist halt auch langweiliger. Langweiliger, aber auch in einem guten Sinne Langeweile. Also das ist ja fast hochgezüchtet in der Bundesliga. Und ja, das ist irgendwie auch faszinierend, wie die trainiert sind inzwischen mit dem ganzen Trainerstab. Also wirklich, da wird alles rausgeholt und die Ernährung auch noch. Da hätte man vor 20 Jahren drüber gelacht, Ernährung beim Fußballspieler. Ja, und auf dem Dorfplatz, da es ist halt noch unkonventionell. Man muss auch dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, bin ganz in der Nähe vom Sportplatz aufgewachsen und ich habe selber nicht im Verein gespielt. Ich hätte gerne, aber das mochten meine Eltern nicht so. Aber ich bin hingegangen. Ich bin zu allen Spielen. Ich konnte immer sehen, da ist jetzt Spiel. Samstag bin ich auch bei Jugendspielen, Schülerspiele. Ich habe mir alles angeschaut und ich weiß nicht, ich habe darüber nachgedacht, woher kommt das? Und das ist, glaube ich, einfach so dieser Wunsch, jetzt bin ich in so einem Gleichmut, jetzt bin ich im Frieden und es ist immer spannend und gleichzeitig diese beruhigende Wirkung.
Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, der regelmäßig auf die Sportplätze um die Ecke geht. Wenn Sie so rückblickend sich erinnern, Sie sagen, Sie sind immer mal ins Stadion, immer mal auf dem Sportplatz. Gibt es irgendeinen Platz, irgendein Stadion, was bei Ihnen besonders positive Assoziationen hervorruft oder lebt das letztendlich von immer auch von dem Spiel und das kann man so pauschal nicht sagen.
Ja, also das sind dann wahrscheinlich schon die beiden, die ich in der Kindheit somit als erstes erlebt habe. Also ich bin in Nauheim bei Groß-Gerau aufgewachsen und das war halt dieser Sportplatz. Da gab es dann noch ein Stadion, also noch einen richtigen Rasenplatz mit 400 Meter Bahn, mit einer Aschenbahn. Und also da, also dieses Fiebern und dann auch so dieser Wunsch als Kind, wenn die jetzt das gewinnen und das gewinnen und wenn die jetzt aufsteigen, der SV 07 Nauheim, dann müssen sie nochmal aufsteigen und irgendwann mal kommen sie in der Bundesliga an. Das war so eine Utopie für mich, aber als Kind habe ich es mir real vorgestellt. Ich hatte auch so eine im Kunstunterricht oder Handarbeiten, ich weiß nicht, was es wie sie ist, habe ich mir so eine Fahne so mit Kartoffeldruck gebastelt, blau-weiß. Und blau-weiß ist aber auch Darmstadt 98 oder hellblau, die Lilie. Und da hat mir an dem Stadion auch immer das Offene gefallen. Also wenn man dann so Wald drumherum sieht und am Böllenfalltor, da fängt der Odenwald an. Und ganz toll hat er auch eine 400 Meter Bahn. Ganz toll auch, dass die Stehränge, man auf den Stehrängen, also nicht in der Kurve war, sondern auf der Geraden. Und man deswegen mit relativ wenig Geld konnte ich am Böllenfalltor halt, also sehr gut zuschauen. Und also das sind ganz starke Erinnerungen. Und das ist natürlich dann unglaublich gewesen, dass mit diesem Stadion, dass die nochmal in der Bundesliga mit diesem Stadion waren.
Haben Sie sich immer sicher gefühlt? Also es gibt ja eine Diskussion, die insbesondere von den Verantwortlichen der Polizei oder einzelnen Polizeigewerkschaftsmitgliedern angefangen wird, die immer wieder auf die Gefahren im Stadion hinweisen, während natürlich die Fans und die organisierten Fans immer wieder darauf hinweisen, dass die Zahlen deutlich rückläufig sind, dass man im Vergleich zu den Geschehnissen rund um ein Oktoberfest wirklich eine positive Entwicklung hat und dass man hier so ein bisschen versucht, so ein Feindbild darzustellen und eigentlich ja das Stadion ein recht sicherer Platz ist, dass dort immer mal auch Dinge passieren, die vielleicht auch nicht passieren dürften und sollten. Das ist völlig klar. Aber wie ist da so Ihre Sicht, Ihre Erfahrung drauf? Haben Sie sich immer sicher gefühlt?
Ja, spontan, das ist sehr interessant, würde ich sagen. Ja, also ich habe mich immer sicher gefühlt. Also dieses Erlebnis mit dem ersten, also Zweitligaspiel, zweite Bundesliga Süd, wovon ich erzählt habe, da sind wir hingekommen und ich war, wie alt war ich? 9 Jahre, 8 Jahre. Und da lag ein Fan so auf dem Boden. Ich glaube, der war schon in so einer Alkoholvergiftung und ich weiß nicht, ob da auch noch was vorgefallen ist. Aber als der da so lag, da dachte ich auf dem Hinweg so, wenn das so ist, mal sehen, wie wir hier rauskommen und ob wir rauskommen. Und aber dann ist das ja so umgeschlagen in diese Begeisterung. Einfach für mich war auch dieses, ich stand da und dann war Halbzeitpfiff. Ich dachte, sind 2 Minuten vorbei. Und also dieses völlig, das Zeitgefühl sich völlig verändert hatte. Und während ich am Fernseher gedacht habe, das dauert Stunden, bis Halbzeit ist. Und es ist interessant, warum ich dieses Sicherheitsgefühl habe, obwohl, wenn ich da lese oder auch das dann sehe im Fernsehen oder jetzt auch bei der Eintracht, da war ja vor einem Jahr ungefähr, waren schlimmes Sachen passiert. Da habe ich ja auch genau gelesen, so die Sicht und die Fans sehen anders das als die Polizei. Und aber merkwürdigerweise, ich bin auch in den Gegnerblock manchmal. Also ich habe jetzt nicht so Fanklamotten an. Und das sind Menschen. Das ist der Unterschied. Also wenn man mit der Straßenbahn hinkommt, ich eher umgekehrt habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich ins Stadion gehe, weil die Menschen offener sind. Also so, wenn auch wenn gegnerische Fans, also Karlsruhe und Frankfurt habe ich mal erlebt in der Straßenbahn. Ja, die haben schon halt alle gleich miteinander gesprochen. Das war nicht so, müssen auf jeden Fall getrennt werden. Also das ist, oder wenn man, ich komme auch viel schneller in Kontakt mit Menschen und es ist offener, wenn ich da auf dem Rang stehe. Und deswegen habe ich individuell ein starkes Sicherheitsgefühl.
Sie haben eine wunderbare Rezension zur Fußballheimat Thüringen geschrieben, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer vorab. Wir haben uns vereinbart, dass wir uns gegenseitig die Bücher austauschen. Ich habe von Herr Magirius die Fußballapotheke bekommen und habe ihm die Fußballheimat Thüringen zur Verfügung gestellt. Und da ist eine ganz wunderbare Rezension entstanden, die in ihrer Form etwas, die einmalig ist. Wir werden gleich auf Ihr Talent zu schreiben, zu sprechen kommen. Aber ich will das nicht, das soll ja nicht in Eigenwerbung, aber die Rezension, ich kann einfach nicht unser Gespräch führen, ohne darauf nochmal abzustellen. Was haben Sie so empfunden, als Sie das gelesen haben?
Ja, als Sie gefragt haben, also Sie sind Apotheker und interessieren sich für die Fußballapotheke und sind Fußballfan. Also das fand ich schon mal einfach einen witzigen Zugang. Dann habe ich halt geguckt, was Sie machen und auch bei dem Podcast. Und da habe ich halt diesen Hinweis gesehen auf dieses Buch. Von dieser Reihe hatte ich schon das Nürnberg-Buch. Und dann habe ich gedacht, ach, da können wir ja tauschen. Wir haben uns das gegenseitig zugeschickt und also ich war halt einfach begeistert, weil ich dann so gemerkt habe, dass sie halt auch diesen Zugang zu diesem, um die Ecke oder zu diesen vermeintlichen Nebensachen haben. Und ich empfinde es auch so, als ich es gelesen habe. Also sie sind sehr akribisch, also allein schon, das muss ja auch eine ganze Zeit gedauert haben. Aber gut, wenn Sie vermute ich mal auch so, dass auch so eine Lebenssache ist, auf den Fußballplatz zu gehen als Zuschauer, dann kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Buch entstehen kann. Aber das sind ja, glaube ich, 100 Orte der Erinnerung und sehr abwechslungsreich und aber und halt mit den Daten, da gibt es immer ein paar Daten zu den jeweiligen Erinnerungsorten. Aber ich fand halt dann so schön, dass da eine Warmherzigkeit zu entdecken ist. Also auch für die Menschen, die sich da engagieren oder die halt da leben einfach. Und auch so ein Witz, also der Humor, was halt alles auf dem Fußballplatz passieren kann. Und was ich auch ganz toll finde, ist, ja, wie soll ich das sagen, dass sie, ja, dieses Menschliche, dass das wirklich alle Menschen betrifft. Also, dass sie, glaube ich, nicht ausschließen, dass sie klar eine Meinung haben und eine Position, das merkt man auch sehr deutlich, aber dass sie, ja, dass sie auch selbst für die, deren Position sie nicht teilen, dass sie das, glaube ich, nachfühlen können und dass sie nicht so einseitig urteilen. Also, das ist jetzt der Böse, das sind die Guten. Und das ist ja beim Fußball auch wichtig, sonst wird ja gar kein Spiel entstehen, wenn es nicht verschiedene Mannschaften gibt.
Vielen Dank, aber es soll natürlich nicht um die Fußballheimat gehen, aber die Rezension, ich würde sie auch nochmal in den Sendungsnotizen verlinken, die war so besonders, dass ich da nochmal nachfragen wollte. Jetzt zu Ihnen, Herr Mergirio, Sie haben evangelische Theologie in Marburg, Münster und Heidelberg studiert. Wie kam es denn dazu?
Ja, also die Verbindung zur Kirche oder zur Religion oder zur Suche nach Gott, also die war schon auch als Kind da. Und das ist vor allem die Verbindung zum Erzählen gewesen. Also ich bin in den Kindergottesdienst gegangen und da wurden halt Geschichten aus der Bibel erzählt. Und das war so ähnliche Erfahrung wie das, was ich erzählt habe mit dieser ersten Halbzeit, wo ich bei Darmstadt gegen Nürnberg bei dem Spiel, wo nach 2 Minuten plötzlich Halbzeit war, obwohl es ja 45 Minuten dauert. Und also so dieses Gefühl der Aufgehobenheit, dass es sehr spannend ist. Und ja, das hat mich irgendwie angesprochen. Aber ich habe auch halt ganz viele andere Bücher gelesen. Und dieses Gefühl, diese Erfahrung, so angesprochen zu sein durch diese Geschichten, ja, eine Geborgenheit, das hat mich eigentlich immer so, ist mit mir gegangen. Und ja, und dann hat mich das schon gereizt einfach. Ich dachte, ich will das studieren. Ich habe auch, es gab auch so Universitätsgottesdienste in Mainz, da war ich noch an der Schule. Da gab es einen Prediger, der hat unglaublich spannend gesprochen, auch in Bildern. Und das hat mich so richtig mitgerissen. Aber ich wusste nicht so genau, will ich wirklich Pfarrer werden? Aber ich habe studiert und habe gedacht, kann schon sein. Naja, gut. Und der Weg, der dann entstanden ist, ist eigentlich eine ganz gute Abbildung für das, was mich da fasziniert. Also es war nicht so, dass ich mich direkt in der Gemeinde gesehen habe, sondern ich habe eher, das war einfach diese Leidenschaft fürs Wort. Und dass das Wort halt auch trösten kann und begeistern kann, anrühren kann, ja, in auch andere Welten führen kann, Grenzen überschreiten kann. Und auch das Wort trösten kann, wenn man manchmal nicht mehr weiß, wenn sonst nichts mehr tröstet, kann mich manchmal einfach ein Satz ganz tief anrühren, was ja eigentlich unmöglich ist, weil es ja ganz, ganz wenig ist. Das ist ja nur ein Klang oder es sind wenige Worte, aber das scheint irgendwie möglich zu sein. Und da, dem bin ich auch im Studium immer nachgegangen. Es hat mich immer interessiert, woher kommt denn das, dass ich mich geborgen fühle, wenn Geschichten gut erzählt werden?
Sie haben nach dem Studium eben die Ausbildung zum Pfarrer dann in Vogelsberg in Hessen gemacht. Und schreiben, dass sie in einer romantischen Dorfkirche mit Leidenschaft predigend und offensichtlich auf einem wunderbar gepflegten Rasen mit Jugendlichen Fußball spielten. Das heißt, den Fußball haben Sie auch dann dort mitgenommen für die Gemeinschaft oder ist das jetzt nur in Bild, was Sie da auf Ihrer Internetseite erzeugen oder spielt er auch in der, glaube ich, relativ kurzen Zeit Ausbildung zum Pfarrer, spielte der da eine Rolle?
Der war ganz wichtig. Also der Pfarrer, also das war ein Pfarrer-Ehepaar, die haben mich gleich empfangen und haben gesagt, ja, wir sind hier nicht so, wir machen hier jetzt keine Mission in so einem Sinne, dass wir ständig Kirche machen. Wir leben einfach mit den Menschen. Das war so deren Bild. Und dazu gehörte, das waren zwei Dörfer, Eudorf und Elbenroth bei Alsfeld oder gehören zu Alsfeld. Und da spielt der Fußball eine ganz starke Rolle. Also wobei die Dörfer dann schon inzwischen so klein waren oder die haben dann schon Spielgemeinschaften gebildet. Aber trotzdem, also die Jugendlichen, also gab's auch so einen Kindergottesdienst. Aber was haben die nachmittags gemacht? Die haben sich auf dem Sportplatz getroffen und ich habe eigentlich da relativ viel Freiheit gehabt und habe mit den Kindern da gespielt. Das war so die Jugendarbeit oder dass ich die da kennengelernt habe und habe auch mit denen gelebt. Und ich war da ja in den 20ern und ich habe mir, glaube ich, sogar Fußballschuhe gekauft, und weil ich noch ein bisschen besser werden wollte. Und ja, und da gab es dann auch Spiele. Ich sollte sogar mal für die zweite Mannschaft angeworben werden, aber das war schon so ziemlich am Ende. Aber da gab es auch immer so Hobbyturniere, da habe ich auch mitgespielt. Und ich habe auch mal ein Fußballspiel veranstaltet zwischen Elbenroth und Eudorf. Das sind dann die Eudorfer, also bin ich mit denen mit dem Fahrrad nach Elbenroth über den Berg gefahren. Und da war immer eine große, sagt man, so wie zwischen Frankfurt und Offenbach.
Rivalität.
Also, ja. Und das war auch, da war es ein bisschen gefährlich. Also, weil die Elbenröder, da waren welche dabei, wo ich so gesagt habe, also es ist eigentlich ganz gut, dass wir knapp verlieren als Eudorfer. aber die waren trotzdem von Herzen gut. Aber ich habe so ein bisschen Bedenken gehabt, wenn jetzt Eudorf gewonnen hätte. Und ja, und das, ich glaube, dieses Miteinander, also das war ganz toll. Und auch ein Junge, mit dem, also ich kam auch mit denen ins Gespräch dann einfach. Ja, es hat mich einfach interessiert, was beschäftigt die, was leben die. Mit dem war ich im starken Austausch und dem habe ich zum Schluss noch einen Fußball geschenkt. Und der hat sich dann auch noch mal ein paar Jahre später gemeldet. Also es war auch sehr schön.
Letztendlich ist das ja auch die Arbeit der Fanprojekte, die über den Fußball versuchen, mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen, sozialpädagogische Betreuung zu gewährleisten. Also letztendlich dient der Fußball, also bringt halt Menschen zusammen und das ist eine gute Grundlage, um miteinander ins Gespräch zu kommen, in Austausch zu kommen. Sie haben dann am 1. Mai 2000, also vor fast 25 Jahren, ja, eine Grundsatzentscheidung getroffen und haben sich, na, nicht anders, aber ja, neu orientiert in Frankfurt am Main eine Heilspraxis gegründet. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal gelesen hat, war ich etwas unsicher. Was ist denn nun jetzt das? Und natürlich kommt automatisch irgendwie der Heilpraktiker, aber der kann es nicht sein, weil es ja ganz anders klingt, wenn man es genau liest. Was ist denn eine Heilspraxis?
Ja, bei der Heilspraxis, da geht's halt um die großen Fragen des Lebens. Also der Heilpraktiker, auch etwas im Unterschied zum Heilpraktiker. Also, oder zum Unterschied. Der Heilpraktiker, der versucht ja zu heilen mit oft alternativen Heilmethoden. Und der Heilspraktiker, da geht's halt um die Heilsfragen, die sind halt so in der Religion oder auch überhaupt die großen Lebensfragen. Das ist eigentlich, das kann man ganz einfach sagen, das ist eigentlich dieser elementare Wunsch des Menschen nach Glück oder Geborgenheit, Freude, Liebe aber auch Wut, also einfach so diese großen Gefühle, Leidenschaften, Sehnsüchte, die der Mensch hat und die einen doch auch sehr bestimmen über das Materielle hinaus oder im Materiellen auch. Also wenn ich jetzt kein Geld habe, dann bestimmt das natürlich auch meine Leidenschaften, das ist ja ganz klar. Aber ich glaube halt, das merke ich halt auch, dass diese Fragen doch sehr bestimmend sind für den Menschen. Und ja, ich habe das ja auf verschiedenen Gebieten, also ich habe ja im Hörfunk arbeite ich, da führe ich da Interviews, da geht es ja auch immer um dieses, was ist eigentlich der Kern? Also das interessiert mich dann einfach, wenn so ein Mensch erstmal aufzählt, was macht er alles? Oder wie lebt er, was macht er von 9.13 Uhr bis 9.17 Uhr? Das ist ja alles sehr wichtig, aber man kommt eigentlich, wenn man nachfragt und nachhorcht, kommt man immer früher oder später zu dem, was ist das, was pulsiert eigentlich im Menschen? Und das ist sowas Wunderbares, das ist ja bei jedem anders. Und trotzdem kann man sich da so reinfühlen. Und dass diese Gespräche, ich schreibe Bücher, dann gibt's Lesungen, das mache ich dann mit Musik. Da geht es dann eigentlich auch wieder darum, wie erreicht man eigentlich diesen Kern des Menschen? Oder eigentlich ist es diese Geborgenheit, die ich halt erlebt habe auf dem Sportplatz oder halt beim Kindergottesdienst in der biblischen Geschichte, die ich da versuche weiterzugeben. Und ich mache auch Wanderungen, da ist ein ganz intensiver Austausch. Das sind so spirituelle Wanderungen und ja, ist auch etwas, Sport und Religion spielt da eine Rolle, also ist ja auch Bewegung.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also es soll ja heiter und genussvoll zugehen bei den spirituellen Wanderungen. Erzeugen Sie mal ein Bild, wie muss ich mir das vorstellen?
Also das Gute ist schon mal, dass ich eigentlich wenig Impulse gebe. Das finde ich immer wichtig im Vergleich. Das ist ja inzwischen auch unglaublich beliebt geworden vor 20 Jahren. Harpe Kerkeling mit den Pilgern. Der Pilger, der kann ja machen, was er will. Aber er geht ja schon auf einen vorgeschriebenen Weg oder auf einen gekennzeichneten Weg. Dann sind da die Pilgerherbergen. Und also beim spirituellen Wandern, anders als auch bei der Wallfahrt, wo ganz viel Musik und Gottesdienst und Andacht ist, da gibt's so ein Motto oder so ein Thema. Jetzt zum Beispiel letzten Samstag war die Kraft des stillen Augenblicks. Und da sind wir in Frankfurt wirklich zu idyllischen Orten gelaufen, aber da war auch eine Autobahn dazwischen. Und also da gebe ich dann so Anregungen. Da sind wir erst durch so eine Binnendüne gelaufen. Die gibt's hier so. Das sieht aus wie am Meer, aber es ist hier so mitten am Rand von Frankfurt. Dann über die Autobahn und dann sage ich immer, es gibt immer einen Abschnitt, wo bewusst geschwiegen wird, wo man zusammengeht, also im Abstand voneinander. Jeder kann sich so seinen Raum nehmen. Und das finde ich immer sehr wohltuend, auch für mich persönlich, dass wenn man alleine geht, aber mit anderen zusammen und dann nichts sagt, dann entsteht so ein ganz intensives Hören auf die Umgebung. Man merkt auch immer, ich selber, die anderen auch, man kommt so aus der Unruhe heraus des Alltags, dann trifft man sich, geht los, dann will man mit jemandem sprechen und dann kommt diese stille Phase und danach sind alle ruhiger, ja, ganz ausgeglichen. Und am Schluss gibt's halt auch einen Segen. Ich spreche immer einen Segen, auch halt im Freien. Und das merke ich, habe ich gemerkt, wie wichtig das den Menschen ist. Weil ich am Anfang so gedacht habe, naja gut, ich bin jetzt nicht der ordinierte Theologe, ich bin zwar ausgebildet zum Pfarrer, aber dann habe ich gemerkt, dass es denen so wichtig und ich halte dann auch die Arme, also zur typischen Segensgeste, hoch, weil das bedeutet den Menschen, glaube ich, auch sehr viel. Das ist ja auch so ein Wort, was geheimnisvoll ist, der Segen, aber der sagt halt einfach dem Menschen Gutes zu. Und das ist auch immer ganz wichtig. Also mir das, oh, ich sage jetzt nicht so, es ist nicht so ein Trainingsprogramm nach dem Motto, das und das müssen Sie machen und machen Sie doch mal und kehren Sie besser ins Leben zurück, sondern Ich sage einfach, dass die sehr viel können und die können ja auch viel sich unterhalten, bei der Wanderung mitgehen.
Nun ist das Pilgern eher was häufig eben alleine oder mit wenigen passiert. Ihre Wanderung findet ja in einer großen Gruppe statt. Dann hat man auch die Beziehung zum Fußball, wo das ja auch nur in einer großen Gruppe eigentlich zum Erlebnis wird, beziehungsweise man nur erfolgreich ist, wenn es eine Mannschaft ist. Hilft Ihnen diese große Gruppe da, weil die dann auch eine Eigendynamik im positiven Sinne hat, oder ist das manchmal auch eine Herausforderung, weil ja eben so eine große Gruppe auch eine Eigendynamik in eine andere Richtung haben kann?
Ja, wenn Sie das so sagen, kann ich mir vorstellen, dass das beides ist, die Faszination und auch die Schwierigkeiten, die ja auch mit einem Team entstehen. Das finde ich ja auch unglaublich spannend. Also ich habe mal erlebt, wie eine Mannschaft, also das war auch wieder Nürnberg, ich glaube 81, die waren nach 5 Spielen, glaube ich, Tabellenvorletzter, und dann hieß es Trainerrauswurf. Dann haben sie die Spieler rausgeworfen. Die haben wirklich 8 Spieler rausgeworfen. Und dann haben die junge Leute, 17-Jährige, 18-Jährige, und die habe ich dann auch in Darmstadt gesehen, wo die dann kurz vor Ende 5-0 gewonnen haben in Darmstadt, und dann noch auf dem letzter Spieltag sind die aufgestiegen, und die haben einen unglaublich berauschenden Fußball gespielt. Und da hat man gemerkt, wie so ein Team, also was da möglich ist. Aber man kann das ja nicht, das war ja auch von einem Zufall irgendwie begünstigt. Also ich erlebe tatsächlich, also es gibt immer auch, es kann Schwierigkeiten geben. Hinterher sind eigentlich meistens so alle zufrieden. Aber zum Beispiel auch diese Frage, manche können sich nicht so gut einfügen. Ich kann mich auch nicht immer so gut einfügen. Ich habe ja den Vorteil, dass ich natürlich dann den Weg ansagen kann. Aber manche wollen dann immer vorausgehen, zum Beispiel. Also inzwischen ist es also wirklich gut geworden und es entsteht wirklich eine Dynamik in einem sehr guten Sinne. Also da entstehen sogar auch Freundschaften, obwohl es ja eine ganz freie Form ist. Also manche gehen einmal mit, manche häufiger. Aber manche sagen, zum Beispiel waren mal 2 Frauen, die haben gesagt, die kannten sich von der Arbeit, aber eigentlich kannten sie sich nicht. Und dann haben die, ach, bist du auch da? Und dann haben die sich dadurch kennengelernt, über die Jahre auch. Oder jetzt hat neulich jemand gesagt, ach ja, die Frau so und so, die hat ja eine Erkältung, und da habe ich gestaunt, und wir wollten eigentlich zusammenkommen, jetzt kannst du doch nicht kommen. Und die waren 2-3 Mal da und haben zufällig entdeckt, dass sie ganz in der Nähe wohnen. Und also das ist schon, und auch, es ist auch ein sehr tiefer Austausch. Also weil ja jeder hat ja auch Brüche in seinem Leben. Und also ich halte mich da auch jetzt nicht so zurück. Ich mache das zwar ganz klar, dass es für die ist, aber vielleicht ist es auch ein bisschen wie beim Trainer. Wenn der Trainer halt völlig abgeschlossen ist, über allem schwebt, dann kann der vielleicht auch nicht inspirieren. Und deswegen, also ich verhalte mich da einfach ganz natürlich. Ich sage zwar für mich, ich höre zu, das ist wichtig, aber zuhören ist ja auch manchmal, dass man von sich was erzählt.
Nun haben Sie sich dann im Jahr 2000 für einen anderen Weg so ein bisschen entschieden. Also das ist natürlich Ihr persönlicher Weg, aber ich sag mal, mit dem Weg zum Pfarrer, der ist es nun nicht geworden. Das ist wie so eine Abzweigung oder auch scharfe Kurve, je nachdem, wie man drauf blickt. Nun sind Sie verheiratet mit einer Gemeindepfarrerin, wenn ich das richtig alles gefunden habe.
Ja.
Gibt das, also Sie sind jetzt Journalist und spirituell unterwegs, wenn ich das so formulieren darf. Gibt das immer mal Spannungen?
Ja. Also die Spannungen, ich würde mal sagen, die liegen vielleicht nicht im Charakter, in der Persönlichkeit. Also da sind wir uns in Liebe zugetan, aber einfach durch die äußere Form. Ja, ich meine, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber ich habe sie kennengelernt, als ich nicht wusste, dass sie Pfarrerin werden will. Wir haben uns übers Chorsingen kennengelernt, und dass sie dann Pfarrerin wird, da war sie dann gerade in der Ausbildung. Ich habe sie eigentlich auch nicht so als typische Theologin so erlebt und wahrgenommen. Und naja, gut, als sie dann ihre erste Stelle hatte, dann bin ich ja mit. Und diese Dynamik, so ein Pfarrhaus hat eine unglaubliche Dynamik. Das ist so ein Sehnsuchtsort für die, die reinziehen vielleicht auch. Also viele erhoffen oder haben sogar den Sehnsucht, ich könnte einen Pfarrer heiraten, dann könnte ich in dieses wunderbare Pfarrhaus, wo es immer Apfelbäume gibt. Und die gibt's ja tatsächlich. Aber das war, also wir sind auch nicht in so ein Apfelbaum-Pfarrhaus gezogen, sondern das war so ein neues Pfarrhaus mit so einem ganz spitzen Dach. Das war so was Futuristisches. Das war in einem ganz, ja, schon schwierig zu erreichen. Wir waren beide vorher in Frankfurt. Und einfach auch mit meinem freien, ja, ich sag mal so, in der Gemeinde und in der Kirche gibt's halt schon viel mehr Regeln als in meiner Heilspraxis. Also ich bin ja natürlich hier selbstbestimmt. Ich muss mich auch, muss gucken, wie ich Auftraggeber finde. Aber ich kann immer sagen, na, jetzt klappt's halt nicht, das bringt nichts. Aber wenn man halt in der Kirchengemeinde ist, kann man nicht sagen, ja, dann löse ich die Gemeinde auf oder so. Und da gibt's halt, das gibt's schon Spannungen, weil ich sag immer so, ach, das musst du doch, daran musst du dich doch nicht halten. Ja. Und sie sagt halt, ja gut, aber es gibt halt Kirchenvorstand und was es da alles gibt. Also ich überblicke das ja auch gar nicht. Aber ich habe auch eine große Bewunderung dafür sie, wie sie das macht. Und weil ich nicht, zum Beispiel bin ich so der Sitzungsmensch.
Mhm. Und, nicht so an den Konferenztischen.
Ja, genau. Also da hatte ich immer so eine Lähmung. Da habe ich immer so eine Lähmung gespürt. Und wenn dann jemand mal so sagt, so, ach, da können wir ja erstmal drüber reden, länger, oder wäre das was, und wir könnten uns mal treffen, da denke ich schon immer, man könnte es auch gleich vereinbaren. Und ja, auch diese ganzen Abläufe, ich durchschaue, dass dann auch immer wieder so abläuft. Also eigentlich geht's, glaube ich, bei diesen ganzen Konferenzen auch um Menschliches indirekt. Aber man kommt nicht immer so zur Sache und manchmal geht's auch viel um Selbstdarstellung. Und aber jetzt zum Beispiel für die, die sich da engagieren in der Kirchengemeinde, ich kann das von außen sehen, da das geht's auch halt, dass sie wertgeschätzt werden, wie das so heißt, bloß halt auf einer anderen Ebene. Die drücken sich nicht so aus wie bei einer spirituellen Wanderung. Ist auch sehr witzig, weil ich natürlich die spirituellen Wanderungen habe ich aber mit meiner Frau angefangen. Das war eine schöne Sache, gab es zwar auch Spannungen, aber da kamen welche, die waren auch so freier und waren aber auch welche aus der Gemeinde. Und da sind sogar noch von der Zeit von damals, von vor 15 Jahren, sind immer noch welche dabei, obwohl wir jetzt schon umgezogen sind. Und aber jetzt bei der Gemeinde jetzt, da kündige ich das auch immer an und sie ist auch dafür und sagt, das ist ein gutes Angebot. Und das war ja jetzt zum Beispiel auch direkt da und da kommt dann niemand mit. Und da denke ich mir halt, ja, die sich jetzt so mehr in der Kirchengemeinde engagieren, die machen das halt auf eine andere Art. Es hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber ja, ich bin vielleicht schon stärker so der Suchende mit meiner Heilspraxis, dass ich so sage, ja, das kann halt auch neue Wege. Ich habe ja auch neue Wege gefunden für die alte Botschaft.
Nun haben Sie schon so ein bisschen beschrieben, was nebenher alles passiert. Das ist eine unglaubliche Menge bei der ARD, bei dem Bayerischen Rundfunk, Lesungen, die Wortwerkstatt. Wenn ich mir die Bücher angucke, da komme ich, glaube ich, auf mehr als 30 Bücher. Das ist also unglaublich fleißig. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, dass Sie ja das Wort, ja die Bedeutung des Wortes schätzen, kennen. Das Schreiben scheint eine sehr, sehr große Leidenschaft von Ihnen zu sein, oder?
Ja, also dieses Schreiben selber, da gibt's halt immer so einen Moment, wo etwas entsteht, was ich selber gar nicht so in der Hand habe und wo ich auch über mich selber staune oder wo ich dann, ja, auch bei Ihrer Rezension, das finde ich, ich beobachte da immer, was eigentlich passiert. Also ich habe auch herausgefunden, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein Buch bespreche, dass ich mich dann auch selber ausdrücke. Natürlich ist es nicht mein Buch, aber ich glaube, es funktioniert nur, habe ich halt herausgefunden, auch bei einem Porträt oder beim Interview, wenn man halt sich selber reindenkt und und irgendwie selber merkt, ah ja, da kommt was in mir zum Klingen. Und beim Schreiben, ja, da passiert halt, das passieren manchmal, oder erstmal finde ich nicht die Lösung, in Anführungsstrichen die Lösung, aber dann irgendwie tut sich doch ein Weg auf. Und dass ich das nicht so kontrollieren kann und auch nicht planen kann, das ist eigentlich schon eine tolle Sache. Und auch erkenne ich daran, dass ich eigentlich wie was mit mir so ist oder wie, es ist ein neuer Blick, da denke ich, ach so, ja, so kann man das sehen oder so entsteht eine Lösung oder so entsteht auch ein Weg. Das Tolle ist ja auch, dass man beim Schreiben oder durch das Wort auf eine Ebene kommt, wo man sagt, das ist ja jetzt, also das tun ja andere oft so ab, ach, Schreiben, Fantasie, Geschichten, Worte, das sind ja alles nur Worte. Aber es ist, glaube ich, eher umgekehrt. Das ist eine Ebene, auf der man halt in Bereiche vordringt, wo man dann auch vielleicht selber sich hintraut, nachdem man sie erst geschrieben hat.
Bevor wir zur Fußballapotheke kommen, die man, glaube ich, auch immer mit einem kleinen Schmunzeln lesen darf und vielleicht auch lesen soll, ein Buch, und zwar der Schmetterlingstango, der bleibt dann doch ein wenig, ja, wie soll ich denn das sagen? Fange ich vielleicht nochmal anders an. Also im Buch Schmetterlingstango erzählen sie in Tagebuchform, wie sie um ihre Tochter trauen. Und das letztendlich gehört zu diesem Buch auch so das Eingeständnis in dem Moment, nicht alles verstehen und einzuordnen können, weil aufgrund eines ja solchen Ereignisses und ja, also so das Gefühl, also ich habe das als Außenstehender, dass so ein Eingeständnis mit verbunden ist, dann eben auch Gott nicht zu verstehen, was ja für einen Theologen dann aus meiner Sicht sehr beeindruckend ist. Kann man sagen, das ist ein Buch, das Trauernden vielleicht den Weg zeigen soll oder Mut machen soll?
Ja, auf jeden Fall. Also so, ich finde schon mal gut, dass sie sich so dem genähert haben, dass man, also man kann halt dieser oder so einem Erlebnis, was auf andere Weise vielleicht auch jeder irgendwie erfahren kann oder erfährt. Also dieses Gefühl der Ohnmacht, also eigentlich das Gefühl der Liebe und der Ohnmacht und man, und wie, und dass man da, wie geht man da mit der Sprache um oder wie soll ich sagen? Also man kann nicht mehr in wohlgestalteten Sätzen darüber hinweg sprechen. Ja. Und deswegen fand ich jetzt auch, wie Sie das angesprochen haben, also sehr passend. Und für mich war es auch, also diese Erfahrung, dass ich selber nicht darüber sprechen konnte oder ich, wenn ich davon gesprochen habe, also erstmal war es für viele ja, wenn man sagt, ja gut, das Kind war jetzt 9 Monate im Bauch und jetzt kommt es halt nicht lebend auf die Welt. Unsere Tochter, dann sagen ja manche, sprechen erstmal, sagen, ja gut, existiert nicht, was natürlich für einen selber, den das ganz und gar ausfüllt und man die das Kind ja auch gesehen hat und ich habe ja unsere Tochter auch im Arm gehalten und die wirkte auch ganz lebendig, obwohl sie nicht geatmet hat und war ein wunderschönes Kind, ja. Und dann das Mitteilen, man will es mitteilen, ist ja klar, wohin mit den Gefühlen, man will ja nicht alleine sein damit. Und wie teile ich es mit? Und dann habe ich gemerkt, wenn ich davon spreche, es ist immer, es trifft einfach nicht. Ja, ich kann nicht das ausdrücken, was ich erlebt habe. Und da war zuerst mal dieses Buch für mich, dass das überhaupt dann nach 1-2 Jahren ging, für mich eine riesige Hilfe, überhaupt das ausdrücken zu können. Und ich hatte auch erst keine Form gefunden. Und dann habe ich irgendwie, so könnte es gehen. Und dann war das für mich schon mal also eine unglaubliche Hilfe. Und ich glaube, dass dieses Buch auch für andere eine Hilfe sein kann. Einfach dieses Nicht-Verstehen und trotzdem leben. Ja, Es gibt halt einfach vieles, oder was unverständlich ist, was auch ungerecht ist, ja, wo man ganz klar sagen kann, das stimmt nicht, hier stimmt's nicht. Und komischerweise habe ich beide dieses Gefühl, dieses Unverständnis auch, ich verstehe Gott nicht, aber merkwürdigerweise hatte ich auch das Gefühl, ja, aber Gott ist trotzdem bei uns, oder er ist der Erste, der uns versteht. Also das ist völlig paradox und eigentlich nicht ausdrückbar. Aber ich glaube, dieses, dass man eben nicht sagt, 1, 2, 3, Trainingsplan, jetzt musst du das machen, sondern das kann, glaube ich, schon eine Hilfe sein. Ja, ich darf trauern, ich darf nicht verstehen, ich darf wütend sein, aber es ist trotzdem Leben da.
Ganz lieben Dank für dieses Buch. Also ich weiß nicht, wie es ist, ob das Buch verfügbar ist. Ich würde es, egal wie, auf jeden Fall den Link in die Sendungsnotizen packen, weil ich glaube, dass, Sie haben das ja auch angesprochen, dass das ein Thema ist, was mehr bewegt. Und ich glaube, dieses Buch hilft dann auch zu sehen, dass man eben nicht allein ist. Und das kann manchmal ja auch sehr helfen. 2010 haben Sie im Buch Die Fußballapotheke dann fromme Pillen für Fans gesammelt. Wie gesagt, ich glaube, dort ist ein Augenzwinkern immer erlaubt, bei aller Ernsthaftigkeit, die bei den Themen mit drin ist. Aber wie kam es denn dazu, dass Sie 2010 das Thema Fußball in die Verbindung entsprechend mit der Apotheke gestellt haben? Wie kam Sie auf die Idee und warum 2010 war da etwas Besonderes?
Also die Idee, die kam von dem Verleger. Also ich bin beim Würzburger Echter Verlag und Thomas Häusner, der hat diesen Verlag geprägt. Der ist vor letztes Jahr überraschend gestorben, aber der hat 20, 30 Jahre diesen Verlag geprägt. Und wir waren immer in so einem lockeren Gespräch, weil er halt auch Fußballfan war. Und als ich das erste Mal in Würzburg so einfach mal auf der Durchreise vorbei bin, also die hatten schon ein Buch von mir verlegt, da kamen wir sofort auch in Fußballfachgespräche. Und er ist auch ein richtiger Stadionmensch gewesen. Und naja, und dann hat er irgendwann mal, der hat halt gemerkt, dass ich Religion, Fußball, dass das zusammenpasst bei mir, Sport, Religion und für ihn ja auch. Und dann hat er gesagt, können Sie sich vorstellen, da was zu machen? Und das war, glaube auch ein bisschen mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Also es hat auf jeden Fall gepasst in Südafrika damals. Und ja, und dann weiß ich noch, habe ich überlegt, wie gehe ich die ganze Sache an? Und irgendwie war ich auch mit meiner Frau, waren wir auf der Rückreise und ich glaube schon auf der Zugreise zurück. Also wir haben immer eine gute Verbindung gehabt. Wir haben da in Seligenstadt gewohnt und da ist gleich die Regionalexpressstrecke ins Fränkische, startet da oder geht da vorbei. Kurzer Weg bis Würzburg, und aber auf der Rückfahrt kam ich schon irgendwie so Fußballapotheke, wäre das nicht was? Und da hat sie das auch so gleich weitergesponnen mit den Pillen. Und man sagt ja auch zum Fußball die Pille. Und wie Sie sagen, das ist halt auch so mit einer Heiterkeit geschrieben, dass der Fußball kann halt alle möglichen Leiden kurieren. Und ich habe mich dann in die Rolle des Fußballapothekers begeben. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und das merkt man sehr. Überschrieben sind die einzelnen Kapitel immer mit Bibelversen. Gibt es denn Bezüge zur Bibel beim Fußball?
Ja, so direkt nicht, aber ich meine, die größte Verbindung für mich ist die der Überraschung. Also das begeistert mich bei beiden. Also wenn ich mal in der Kirche bin und ein Bibeltext vorgelesen bin, dann muss ich manchmal fast lachen, was da für überraschende Wege und Lösungen, Angebote gegeben werden. Und beim Fußball finde ich das halt auch immer das Schönste, dass es nicht planbar ist und dass diese Heiterkeit des Spiels, das ist eigentlich schon das Größte. Und es gibt auch von Gott in den Psalmen, das sind so Gebete und Lieder, da gibt es so ein Vers, was macht eigentlich Gott, wenn er Ruhetag hat, wenn er ruht, dann pflügt er durchs Meer und spielt mit den Walfischen. Also sowas in der Art. Und also dieses Spielerische, das ist eigentlich auch in den ganzen religiösen Texten oder in der Religion, dieses Spielerische, auch in einem richtig guten Gottesdienst, das ist spielerisch. Da gibt es ja auch diese, wenn die Fangesänge zwischen den Tribünen hin und her schallen zum Beispiel, das ist ja genauso wie zwischen Gemeinde und Priester und Pfarrer oder zwischen Orgel und Gemeinde. Das ist ein Hin und Her und da gibt's Regeln. Gibt's ja beim Fußball auch. Ohne die funktioniert das Spiel nicht. Also da gibt's schon Ähnlichkeiten.
Wer das Buch erwerben möchte, ich finde es bei ein paar Antiquariaten zu finden. Einzelne Buchhandlungen haben es auch noch. Das ist jetzt nun schon ein Stück her, wo es aufgelegt wurde, einzelne Exemplare. Also man kann nochmal durchs Netz suchen und findet auf jeden Fall. Wer mehr über Sie erfahren will, wo findet er Informationen, wo kann er hinklicken?
Also entweder diese Heilspraxis, das ist eine Website, oder auch unter meinem Namen georgmagirius.de. Die Seiten sind miteinander in Verbindung. Wenn man eine findet, dann kommt man auch in den weiteren Kosmos. Also georgmagirius.de oder heilspraxis.de. Da findet man schöne Pillen.
Genau, und auch Termine für musikalische Lesung. Können Sie mir das zum Abschluss nochmal erklären? Wie muss ich mir eine musikalische Lesung vorstellen?
Ja, das ist einfach aus der Erfahrung geboren, wenn ich bei einer Lesung war, dass ich da auch so oft so weggedämmert bin. Und mein Anspruch war, wenn ich selber eine Lesung mache, dass das halt einfach packt und mitreißt und auch Erholung bietet, auch wieder wie früher auf dem Dorfsportplatz als Kind. Und durch meine Radioarbeit habe ich herausgefunden, dass ich Musik und Wort so ganz gerne miteinander verflechte. Und dann habe ich das halt auch versucht bei den ersten Lesungen und ich habe sehr viel mit Harfe zum Beispiel zusammengearbeitet. Aber es geht eigentlich mit jeder Musik. Und das ist nicht nur einfach so, ja, dann spielen die auch mal was, sondern ich überlege mir an der Stelle, da wäre richtig so, ja, eigentlich auch wie wenn so ein Tor fällt, dann gibt es ja auch irgendeine passende Musik im Stadion. Und da habe ich gedacht, ja, da könnte der Charakter, und dann überlasse ich immer den Musikern, den Musikerinnen, ja, fällt dir was dazu ein. Aber es ist auch manchmal so, dass es sich überlagert. Also das, ja, wenn dann so, was weiß ich, die und die sind auf dem Berg und dann erleben die da was auf dem Berg, was ganz Tolles, und haben das Gefühl, sie schweben fast. Dann mache ich so als Teppich, kann die Musik dann so, was schwebende Musik, und ich spreche dann darüber. Ja, und so nach dem, was die Menschen sagen, also die dazuhören, die sagen, das berührt dann halt auch. Das ist dann so etwas ausgetüftelt, aber auch nicht zu verkrampft. Und ja, es ist halt auch immer wieder neu. Mit jeder Musik ist es wieder anders. Jedes Instrument gibt dem eine ganz andere Prägung. Und ja, es ist recht abwechslungsreich. Und ja, es berührt halt auch die Emotionen. Das ist nicht so Intellektlesung, sondern reine Informationen werden weitergegeben.
Also auf der Internetseite georgmagirius.de gibt es alle Texte, alle Bücher, Termine zur Lesung. Auf jeden Fall empfehlenswert, und dort die entsprechenden Informationen zu sammeln, kann ich nur ans Herz legen. Werter Herr Magirius, es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen über Ihre Sichtweise, Ihre Arbeit zu sprechen. Herzlichen Dank für die Fußballapotheke und herzlichen Dank, dass Sie zu Gast in unserem kleinen Podcast waren. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank auch. Ja, das war schön.